Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Die Zwischentöne. Ich bin Julius Stucke. Hallo, herzlich willkommen. Ich hoffe, Sie haben einen schönen Radiosonntag oder Podcast, was auch immer gerade ist, Tag oder Nacht, mit den Zwischentönen vom Deutschlandfunk. Und ich hätte eine Frage für den Anfang. Ich kann natürlich Ihre Antworten nicht alle hören, aber vielleicht denken Sie mal hier und da drüber nach. Sind Sie Optimistin? Sind Sie Pessimist? Oder sind Sie eher realistisch unterwegs? Wir lernen heute nämlich eine Frau kennen, die die Frage später, wenn sie mag, natürlich beantworten kann. Und die, würde ich sagen, Optimismus für einen Teil ihrer Arbeit gut gebrauchen könnte. Gün Tank war Beauftragte für Integration, jetzt für Menschen mit Behinderung, beides in einem Berliner Bezirk und beides vor allem ja in Bereichen, in denen so oft über Dinge gesprochen wird, die nicht gut laufen. Da wäre Optimismus dann vielleicht ganz gut. Klären wir noch. Die Optimistinnen, so heißt jedenfalls ihr Debüt als Autorin, ein Roman 2022 veröffentlicht und seitdem und demnächst nochmal auch als Theaterstück umgesetzt. Es ist ein Roman über Gastarbeiterinnen, die gab es nämlich auch, nur ja, selten bis dahin ein Thema. Sehr viel wurde über Gastarbeiter gesprochen, aber über die Frauen, die gekommen sind, doch wenig. Gün Tank, ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Ja, schön, dass ich hier sein darf. Hallo.
Die Optimistinnen. Es ist ein Roman über Frauen, die arbeiten, die Arbeitskämpfe austragen. Und irgendwo in der Vorbereitung heute früh habe ich noch gelesen, Sie haben Ihren Roman zum Teil im Liegen geschrieben.
Ja, kann man so sagen. Halbliegend. Genau, ich war schwanger mit Zwillingen und musste ins Krankenhaus und das für eine etwas längere Zeit. Und habe dann praktisch das erste Manuskript dort zu Ende geschrieben. Ich glaube, das waren 2 Tage vor der Geburt oder so, wo ich dann sagte, okay, jetzt ist Schluss und habe es dann erstmal den Laptop zugeklappt.
Optimistin, das ist hier jetzt natürlich kein Buchgespräch, aber wir müssen das, glaube ich, schon mal ein bisschen anreißen, damit man ja so einige Sachen da später andocken kann. Ein Buch, das erstmal auch eine Sachbuchbeschreibung sein könnte, ne? Also Gastarbeiterin in den 70ern, aber es ist ein Roman. Welche Geschichte erzählen Sie in dem Roman?
Ich erzähle die Geschichte von einer jungen Frau, die aus Istanbul in die Oberpfalz kommt und dort für ein Jahr erstmal dann arbeitet in einer Porzellanfabrik. Parallel dazu erzähle ich die Geschichte, also es gibt eine zweite Figur, das ist die Tochter, die aus der Ich-Perspektive spricht zu und die beschreibt praktisch ja sowohl das familiäre Leben als auch das, was sie als junger Mensch, als Kind in der Bundesrepublik in West-Berlin erlebt hat. Und da habe ich verschiedene Frauen interviewt, die ich dann in Figuren zusammengesetzt habe, kann man sagen. Also es sind alles in irgendeiner Form reale Geschichten, aber nicht von einer einzelnen Frau. Also nur ist eine Persönlichkeit aus, eine Figur aus verschiedensten Frauen. Mhm. Geprägt aber auch sicherlich durch meine eigene Sozialisation, durch meine eigene Mutter.
Und das ein oder andere Klischee, was man hat oder Bild, was man hat, wird umgedreht. Die, die Kopftuch tragen, sind die deutschen Frauen, denen sie zum Teil begegnen.
Ja, nur kommt, wie gesagt, in die Oberpfalz und stellt da erstmal fest, dass ja sowohl die Wohnverhältnisse nicht so sind, wie sie sich das vorgestellt hat, aber auch überhaupt das ganze Dorfgefüge, sie kommt aus der Stadt, gar nicht dem entspricht, was sie sich vorgestellt hat. Also sie hat sich ein modernes Deutschland vorgestellt und man muss dazu sagen, damals war es ja auch so, dass wenn über Deutschland gesprochen worden ist in der Türkei, dann war es halt, hatte man den Eindruck, man würde das Gold auf der Straße finden können. Und sie hat dann in der Oberpfalz auch, findet sie zwei Verbündete. Und mit beiden zusammen kämpfen sie eigentlich für ihre Rechte oder für das, was sie auch als Arbeitsrechte verstehen. Mhm. Und hinterfragen auch die Form der Anwerbung. Aber haben auch viel Spaß miteinander und lieben und lachen und tanzen und feiern. Also da ist alles mit dabei.
Sie haben Gespräche geführt, haben da Geschichten und Personen zusammengesetzt. Warum haben Sie sich denn entschieden, kein Sachbuch zu machen und diese Geschichten wiederzugeben oder keine journalistische Aufarbeitung. Sie haben Journalismus studiert, also das wären ja auch Möglichkeiten gewesen, sondern warum Roman?
Es hat in der Gefühlswelt mehr Freiheit gegeben. Also in einem Sachbuch kann man sicherlich auch Gefühle der Lesenden in irgendeiner Form ansprechen. Aber ich habe immer, also für mich war es immer so, wenn ich, oder ist es immer noch so, wenn ich Bücher lese oder derzeitig mehr höre, dann bin ich in einer anderen Welt. Und dann bin ich in dieser Welt. Und im besten Fall kann ich mich mit einer der ProtagonistInnen irgendwie identifizieren oder finde mich da irgendwo wieder. Und das zu erleben, dieses Gefühl, stärkt, glaube ich, auch nochmal sowas wie ein mögliches Verständnis, Empathie, Verstehen.
Also vermittelt das auch besser, diese ja für doch eben viele, jetzt nicht völlig nicht dagewesene Information, aber doch eben dieses fehlende Bild von Gastarbeiterinnen.
Na, es hat schon gefehlt. Also ich meine, in meiner Schulzeit, wenn wir über Gastarbeit gesprochen haben, was glaube ich, also wenn es eine Unterrichtsstunde war, dann war es schon viel, war das beschränkt auf männliche Arbeitskräfte. Mhm. Die Frauen haben nicht stattgefunden. Mhm. Und jedes Mal auch, also ich muss sagen, durch mein ganzes Leben hindurch habe ich das Gefühl gehabt, wenn über migrierte Frauen gesprochen wurde, dann hieß es, die seien mit ihren Männern gekommen, die seien unterdrückt, die seien schwach, die seien zwangsverheiratet etc. Mhm. Und dieses Bild hat mich schon gestört, weil das auch nicht meine Realität war. Also sowohl mit den Freundschaften, mit denen ich unterwegs war, deren Mütter waren, waren jetzt nicht alle automatisch, dass sie gearbeitet haben, aber auch als Hausfrauen waren sie gestandene Frauen, die selbstbewusst durchs Leben gegangen sind oder gehen. Und dieses Bild wollte ich, an dem Bild wollte ich so ein bisschen rütteln, glaube ich.
Ja. Sie geben denen damit ja eine Stimme, machen die erstmal überhaupt sichtbar. Das ist natürlich ein Grund gewesen zu sagen, ich will das aufschreiben. Gab es aber so einen Moment, so einen Augenblick, wo sie gesagt haben, ich muss das machen? Gab es so einen Aha, ich muss dieses Buch schreiben Moment oder ist das Stück für Stück gekommen?
Ich habe nicht angefangen zu schreiben, um es zu veröffentlichen, muss ich ehrlicherweise dazu sagen. Ich habe angefangen zu schreiben für mich. Also es hat mich ziemlich empowered zu der Zeit. Ich war in einer Phase, wo ich davor auch sehr stark, also sehr viel gearbeitet habe, sehr viel mit sowohl also persönlich, aber halt auch in Beratungen mit Thematiken von rassistischer Diskriminierung betroffen war. Und all das hat, glaube ich, auch dazu geführt, dass ich mir so ein kleines Kokon gebastelt habe, wo ich dann für mich einfach was recherchiert habe, was aufgeschrieben habe, was verworfen habe, angefangen habe mit den Rollen zu sprechen, also mit den Figuren zu sprechen, die ich da ins Leben gerufen habe. Und irgendwann fing ich dann halt auch richtig an, also zu Anfang waren es eher so die Erinnerungen mit den Frauen, mit denen ich gesprochen habe. Und dann war es aber auch so, dass ich wirklich konkret halt die Interviews geführt habe und da konkret nach Frauen recherchiert habe. Und genau, und dann habe ich das einfach erstmal für mich gemacht.
Und dann haben sie irgendwann gesagt, ach, es ist eigentlich ganz gut, vielleicht sollten andere das auch lesen?
Naja, dann war es so, dass also die Kinder waren da, das Manuskript lag dann erstmal im Schubfach. Dann habe ich das Freunden zum Lesen gegeben. Dann war auch irgendwie Corona und weiß ich nicht, was alles anfing. Es war ja kurz nach der Geburt war Corona. Und irgendwann hatte mir ein sehr, sehr guter Freund zu verstehen gegeben, also das ist toll, mach mehr draus und versuch doch einfach mal, dass andere Leute das auch lesen können. Mhm. Und auf den Weg habe ich mich dann begeben und habe dann eine tolle Agentin gefunden und die wiederum dann halt eine tolle Lektorin beim S. Fischer Verlag. Und dann wurde das auf einmal Realität.
Die Optimistinnen. Dieses Buch schreiben Sie ja ganz bewusst oder haben Sie ja ganz bewusst geschrieben, um die Geschichte der Frauen zu erzählen. Ganz am Anfang gibt es die Stelle, wo die Ich-Person, also zum Teil vielleicht Sie ein bisschen, sagt, ich habe einen Vater, physisch wenige Jahre anwesend. Glücklicherweise konnte ich mich für mehrere Väter entscheiden, aber dazu später mehr. Über die Männer auf dieser Welt wird grundsätzlich viel erzählt. Die Geschichten der Frauen fehlen. Daher zurück zu meiner Anne, also türkisch für Mutter. Es ist eigentlich ganz, ganz konsequent, wenn man sagt, gut, dann spricht man jetzt auch mal einfach nur über die Frauen, weil die Geschichten nicht erzählt werden. Trotzdem finde ich, gehört die Frage dazu, wenn wir über ihre Familie gesprochen haben, welche Rolle hat der Vater in dem Aufwachsenden gespielt?
Bei mir keine große Rolle, der war früh weg und wir waren ein Dreierteam, meine Mutter, meine Schwester und ich.
Dann drei Optimistinnen.
Richtig.
Gün Tank heute in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Ich würde sagen, wir hören einen ersten Song von denen, die Sie auf eine Liste geschrieben haben. Und zwar Backbierwarmisch, Bierjockmusch. Ilham Genscher ist einer, der das gesungen hat. Aber das ist sowas, was immer wieder weitergetragen wurde und ganz viele gesungen haben.
Aber bei mir war meine Hauptinterpretin, muss man sagen, meine Mutter.
Ah, gibt es eine Aufnahme?
Das gibt es leider oder vielleicht auch, würde sie sagen, zum Glück nicht. genau, sie hat das, als schon als Baby irgendwie immer gesungen haben. Und ich habe dann irgendwann gesagt, naja, wahrscheinlich ist meine Liebe zu Istanbul auch darüber entstanden, weil es geht um eine kleine Liebesgeschichte in Istanbul.
Bierwarmisch, Bierjockmusch ist so das Pendant zu Es war einmal bei uns, zu diesem Märchenanfang. Nur dass der Unterschied ist, dass es auch eventuell nicht war. Das wird sozusagen gleich klar gemacht. Es war vielleicht aber auch gar nicht so.
Es richtig, war ein Märchen. Richtig.
Okay. Bierwarmisch, Bierjockmusch, eski günlerde tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde. İşte bir sabah erken masal böyle başlamış. Delikanlı genç kıza iskelede rastlamış. Bakışmışlar göz göze, gören kimse olmamış. Fakat denizde dalga oynamaya başlamış. Bak bir varmış bir yokmuş eski günlerde. Tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde. Delikanlı yaklaşmış, ne kadar güzelsiniz. Güzel kız uzaklaşmış, fakat siz de kimsiniz? Ben bir erkek meleğim, bırak yanına geleyim. Elimi hiç sürmeden gözlerimle seveyim. Bak bir varmış bir yokmuş eski günlerde. Tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde. Olamaz hayır hayır.
Die Mutter von Gün Tank, mit der wir heute hier in den Zwischentönen sprechen, hat dieses Lied ihr vorgesungen, haben wir gerade schon gehört. Back, Bierwarmisch, Bierjockmusch. Gün Tank, ihre Mutter ist auch in den 70er Jahren gekommen als Gastarbeiterin in eine Porzellanfabrik, also so wie die Romanfigur auch. Warum ist sie denn damals gekommen? Also war es die Suche nach Arbeit oder waren es eben auch einfach Vorstellungen, etwas anderes zu entdecken und diese Neugierde auf was anderes, wie auch es bei Noor jetzt geklungen hat, als Sie das beschrieben haben? Warum ist Ihre Mutter gekommen?
Also meine Mutter lebte zu dem Zeitpunkt in Istanbul in einer recht großen Familie. Das Abitur hatte sie in Istanbul gemacht und dann im öffentlichen Dienst gearbeitet und so wie sie erzählt, war sie halt immer schon ein recht neugieriger Mensch, also ist sie heute noch, und wollte einfach sich die Welt anschauen.
Okay.
Und die Welt anschauen war zu diesem Zeitpunkt, heute immer noch, nicht so einfach für bestimmte Reisepässe. Und dann war halt die Möglichkeit da, als Arbeitskraft nach Deutschland zu kommen. Und ihre Vorstellung war eigentlich nicht in Deutschland zu bleiben. So wie es manchmal ist, man bleibt dann irgendwie hängen.
Aber nicht da hängen zumindest, wo es angefangen hat. Denn in dieser Porzellanfabrik in Bayern ist sie nur ein Jahr geblieben und dann nach Berlin gegangen. Oder ein,
richtig,
zwei Jahre, ja. Wie hat sie denn diesen Schritt dann nach Berlin auch noch geschafft, der ja dann bedeutete Porzellanfabrik Arbeit erstmal nicht mehr, man muss sich um Wohnung, Lebensunterhalt von Neuem kümmern. Wie hat das denn funktioniert?
Na, sie hatte damals in Berlin einen Bruder. Und ja, ich denke, dass er einfach auch sehr viel unterstützt hat. Also zu dem Zeitpunkt war es halt mit der Jobsuche etwas einfacher noch. Und eine Tätigkeit hier gefunden hatte, sonst hätte sie auch nicht bleiben können. Und irgendwann hat sie dann halt auch geheiratet und Kinder bekommen.
Sie hat sich dann sozial engagiert, ist politisch aktiv gewesen.
Sie hat ihr Leben lang gekämpft. Also sie hat so ein Gerechtigkeitsgefühl schon in frühen Jahren entwickelt, auch geprägt durch ihren Vater. Und das hat sie dann weitergetragen in ihre politischen Kämpfe, hat sich ist in verschiedenen Gruppen aktiv gewesen, war im türkischen Frauenverein aktiv, war in der Friedensbewegung aktiv und war eigentlich, ja, also wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, wir waren immer unterwegs. Wir waren immer unterwegs, wir waren immer auf der Straße, sprich, also auch demonstrieren. Ja. Wir waren auf Diskussionsveranstaltungen, wir waren auf Kulturveranstaltungen. Also da habe ich unheimlich viel mitnehmen können und manchmal habe ich vielleicht auch einfach nur geschlafen, je nach Uhrzeit, aber das war schon eine sehr spannende Zeit.
Ja, sowohl in Ihrem Buch tauchen ja immer wieder die Streiks auf, also diese Arbeitskämpfe, vor allem getragen durch die Gastarbeiterinnen. Die haben ja aber eben nicht nur für sich gekämpft, sondern im Prinzip dann für alle Frauen, die da gearbeitet haben. Und das setzt sich dann bei Ihrer Mutter auch fort vielleicht, ne? Also die Friedensbewegung ist ja auch nicht nur für die Gastarbeiterinnen Friedensbewegungskampf gewesen, sondern ja auch dieses Engagement für das Land, in das man jetzt gekommen ist.
Ich denke sogar noch einen Schritt weiter, nicht nur für das Land, in das man gekommen ist, sondern für eine bestimmte Philosophie, die man sich auf der Erde wünscht, also so auch in anderen Ländern oder für andere Länder wünscht. Also Frieden ist ja nicht etwas, was man sich dann nur für die Bundesrepublik gewünscht hat.
Ja, aber also dieses Kämpfen nicht nur für sich, sondern für andere, ist das dann irgendwann auf so eine Enttäuschung getroffen, weil ja dann doch die Aufmerksamkeit, der Umgang mit den Gastarbeiterinnen in Deutschland ja nicht immer gut gewesen ist, dann irgendwann dieses Gefühl kam, ah ja, manche wollen, dass wir wieder gehen. All das, was sozusagen nicht gut gelaufen ist, hat das dann eine große Enttäuschung in ihr ausgelöst?
Also da müssten Sie jetzt fragen. Aber was ich vermute, ist, dass das eigentlich eher dazu geführt hat, weiterzumachen. Mhm. Also ich glaube, es gibt also bei Menschen, die sehr engagiert sind, immer so Phasen, wo man vielleicht viel nach außen geht, dann geht man mal wieder nach innen, findet zu sich und dann geht man wieder nach außen. Also ich würde ja selbst bei mir, wenn ich mir den Sonntag vor Augen halte, fragt man sich, wie viel Optimismus kann ich noch haben, wie viel Kraft habe ich noch? Überlege ich mir irgendein Land, wo ich vielleicht hinziehen könnte, bleibe ich hier? Welchen Kampf kann ich führen und wie kann ich ihn führen?
Ja. Den Sonntag, das sage ich nur kurz dazu, den Günther Hank jetzt anspricht, das ist der Wahlsonntag, der, wenn Sie das hier hören, ein bisschen zurückliegt, der Landtagswahlsonntag in Sachsen und Thüringen, nachdem ja, wir jetzt aufzeichnen und noch nicht wissen, wo das hinführt, in welche Koalition oder auch nicht, aber eben dieser Wahlerfolg für die AfD in beiden Ländern gerade frisch ist. Günther Hank heute in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Wir hören von Cem Karaca, Es kamen Menschen an. Ein Lied, was die Gastarbeiterinnen und Gastarbeitergeschichte.
Ja. Also es ist mindestens ein Lied, was ich immer sehr lautstark gesungen habe, wenn ich in irgendeiner Form mich empowern wollte.
Es wurden Arbeiter gerufen, doch es kamen Menschen an. Es wurden Arbeiter gerufen, doch es kamen Menschen an. Man brauchte unsere Arbeitskraft, die Kraft, die was am Fließband schafft. Wir Menschen waren nicht interessant, darum blieben wir euch unbekannt. Amman, amman, amman, amman, Gastarbeiter. Amman, amman, amman, amman, Gastarbeiter. Es wurden Arbeiter gerufen, doch es kamen Menschen an. Es wurden Arbeiter gerufen, doch es kamen Menschen an. Solange es viel Arbeit gab, gab man die Drecksarbeit uns ab. Doch dann, als die große Krise kam, sagte man...
Sie sind in einem Berliner Bezirk, Tempelhof-Schöneberg, zuerst Beauftragte für Integration gewesen und jetzt für Menschen mit Behinderung. Ihre Mutter ist in einem anderen Bezirk in Berlin auch, da hieß es, glaube ich,
Migrationsbeauftragte.
Aber im Prinzip ähnliche Felder, in denen Sie gearbeitet haben. Haben Sie da den Eindruck, Sie setzen irgendwie was fort, was Ihre Mutter angefangen hat? Hat sie Ihnen da irgendwas mitgegeben? Also das, was Sie gerade beschrieben haben, dieses Kämpferische, ist das auf Sie übertragen? Gibt ja auch oft genug dieses bloß was ganz anderes machen als die Eltern, aber das ist es bei Ihnen ja offensichtlich nicht gewesen.
Also dieses Gefühl von Liebe, das Gefühl von Gerechtigkeit. Und ich habe jetzt bewusst zuerst Liebe genannt, weil wir Liebe immer so romantisieren und als etwas zwischen Paaren sehen. Aber ich glaube, dass es halt auch im Politischen sehr wichtig ist eigentlich. Das habe ich durch meine Familie mitbekommen auf jeden Fall. Also durch sowohl meine Mutter als auch meine Großeltern, auch durch meine Schwester. Also das ist etwas, was ich von klein auf erleben durfte. Einfach auch durch Erfahrungen, die vielleicht meine Schwester gemacht hat aufgrund ihrer kognitiven Beeinträchtigung oder auch aus Erfahrungen heraus, die ich selber gemacht habe, weil ich nicht als weiße Deutsche gelesen worden bin. Das hat sicherlich dazu geführt, dass ich jetzt diese Person bin, die ich bin, plus auch Freundinnen, die all ihre Geschichten mitbringen, also die sie mit mir geteilt haben. Und all das hat halt sicherlich dazu geführt, dass ich heute diese Person bin, die ich bin. Die Tätigkeit als Integrationsbeauftragte damals, da muss ich ehrlicherweise sagen, meine Mutter hat mich ein bisschen gewarnt davor. Es sei sehr zermürbend.
Und warum?
Das sind schon sehr zermürbende Tätigkeiten, weil einfach sehr viele Aufgaben zusammenfließen. Mhm. Und also man ist sowohl für interne Veränderungen im Bezirksamt auf der einen Seite zuständig, auf der anderen Seite agiert man aber auch nach außen. Und in den meisten beauftragten Tätigkeiten sind die Ressourcen nicht unbedingt so, wie sie sein müssten.
Das heißt, man hat eigentlich sehr viel gute Arbeit potenziell zu tun, wichtige Arbeit, und man sitzt an der Basis und macht eigentlich das, wovon bundespolitisch vielleicht geredet wird, Integration, also so Sätze wie, wir müssen die Integration verbessern, und als Beauftragte in einem Bezirk sitzen sie dann quasi an der Basis und müssen dafür arbeiten.
Ja, und also wie gesagt, die Ressourcen sind halt auch nicht so, wie sie, also wenn wir über Inklusion jetzt sprechen zum Beispiel, als ich angefangen habe, da gab es für Inklusion im Bezirksamt eigentlich keine Ressourcen. So, und auch jetzt ist es noch recht schwach ausgeprägt. Also wir haben jetzt das Gesetz wurde novelliert. Es gibt jetzt für Inklusion finanzielle Unterstützungen. Also sprich, wir können Maßnahmen im Bezirk realisieren, aber auch nicht die großen Würfe machen. Also wir können nicht einfach mal das Rathaus umbauen, was ein sehr großer Bedarf wäre.
Sie haben gesagt, kognitive Beeinträchtigung Ihrer Schwester, das heißt, das ist auch etwas, was für Sie diese Arbeit nochmal besonders macht?
Ich habe von meiner Schwester ziemlich viel gelernt. Sowohl das Bessere oder der Versuch, besser zuzuhören, als aber auch gewisse Sachen vielleicht einfach zu akzeptieren, also wenn zum Beispiel Menschen bestimmte Fragen immer wiederstellen, dann kann das ja auch irgendwann anstrengend sein.
Ja.
Und wenn das FreundInnen von ihr gemacht haben, dann habe ich natürlich mein Möglichstes gegeben, immer klare Antworten wieder und wieder zu geben. Aber gleichzeitig habe ich auch gemerkt, dass das für sie ganz normal war. Mhm. Also es war gar nicht in Frage gestellt. Dass man, die ist halt so und dann ist das halt okay. Und dieses, die Person ist halt so, das einfach mal so anzunehmen,
ja.
Das ist schon etwas, was, also wo wir alle, glaube ich, lernen können.
Günter Tank sagt das in den Zwischentönen heute im Deutschlandfunk. Wenn Sie das hier im Radio hören, dann gibt es gleich die Nachrichten. Wenn es ein Podcast ist, dann gibt es einen Song. Pink Floyd, Another Brick in the Wall.
Pink Floyd habe ich auch schon als Kleinkind kennengelernt. Also vielleicht gar nicht so bewusst, aber ja. Mein Onkel hat das immer gespielt.
Leave them.
Güntank ist Beauftragte für Menschen mit Behinderung in einem Berliner Bezirk, davor und danach noch einiges andere. Journalismusstudium in Istanbul zum Beispiel. Und 2022 hat sie Die Optimistin geschrieben, ein Buch über Gastarbeiterinnen in den 70er Jahren und ja auch zum Teil, wir haben das im ersten Teil der Zwischentöne gehört, die Geschichte ihrer Mutter, Geschichten, die sie gesammelt hat, Geschichten von Frauen, die zu selten oder vielleicht gar nicht erzählt wurden. Güntank, Bella Ciao, ein Song, den Sie sich gewünscht haben und den es auch in ganz vielen Varianten gibt. Hatten Sie eine Version, hatten Sie eine im Kopf, im Ohr?
Nee, ehrlich gesagt auch nicht, weil Bella Ciao, glaube ich, habe ich auch selbst, also von keiner bekannten Gruppe oder so hörend gehört das erste Mal, sondern in einer musikalischen Stunde, so mit anderen Menschen zusammen.
Ja.
Und es...
Das heißt, Sie waren auch oder sind noch selber musikalisch aktiv?
Ich bin nicht mehr musikalisch aktiv. Ich habe früher sehr, sehr gerne gesungen, als Jugendliche auch als schon als Kind, muss man sagen. Und habe dann auch als junge Erwachsene ein Projekt mit aufgebaut, das nannte sich Die bösen Mädchen. Die bösen Mädchen haben gesungen und sie haben Workshops und Seminare gemacht und da ging es auch rund um das Thema soziale Gerechtigkeit, Antirassismusarbeit und da sind wir sowohl in Schulen gegangen, aber auch ja sogar in Betriebe dann, also mit Azubis haben wir Sachen gemacht in Kooperation mit der IG Metall und wir sind aber auch durch die Republik getourt.
Ja, mit dem Song Bella Ciao.
Nein. Bella Ciao haben wir nicht gesungen. Bella Ciao habe ich in sehr frühen Jahren kennenlernen dürfen.
Das ist ja so ein Lied, was einerseits so Geschichten hat, an denen Historiker zweifeln. Geschichten, dass es als Partisanenlied im Widerstand in Italien gegen die Nazis eben das Lied gewesen ist.
Also ich habe es damals als Kind auch als Partisanenlied erklärt bekommen und ich hatte einen Abi, einen größeren Bruder, also nicht ein richtiger Bruder, aber der mit mir viel gespielt hat und wir haben dann praktisch Partisanen im Wald gespielt.
Ach, okay.
Und ja, also so wie andere, weiß ich nicht, Räuber und Gendarm spielen, haben wir halt Partisanen gespielt. Und deswegen war Bella Ciao für mich von Bedeutung.
Se muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao.
Die Zwischentöne im Deutschlandfunk, heute mit der Autorin Güntank, in Berlin Beauftragte für Integration gewesen in Tempelhof-Schöneberg, jetzt für Menschen mit Behinderung. Ein bisschen haben Sie es gerade angerissen, als Sie diese Band, das Projekt genannt haben, die bösen Mädchen, mit denen Sie einerseits zwar musikalisch unterwegs waren, aber andererseits auch Workshops gegeben, antirassistische Arbeit gemacht haben. In den Mitte 70er geboren, da war das...
Das war in den 90ern, Anfang der 90er. Also es ging aber lange, das waren schon so 10 Jahre oder so.
Es sind unterschiedliche Zeiten. Natürlich Rassismus, eine Konstante, die so in alltäglichen Situationen da ist, immer in sprachlichen Dingen wie dieser typischen Frage, woher kommen Sie eigentlich, solche Geschichten, die nie weggegangen sind. Wie hat Ihre Mutter darüber gesprochen mit Ihnen oder wie haben Sie das erlebt, wie das damals gewesen ist, also in den 70er Jahren, als sie gekommen ist, als Sie dann geboren wurden?
Also es gibt eine Geschichte, die mir meine Mutter erzählt hat, wo praktisch in mein Leben das erste Mal hineingetragen worden ist, dass ich... doch nicht ganz deutsch bin. Da habe ich sie dann halt gefragt, also du kommst aus der Türkei, der Papa kommt aus Berlin und was sei ich, also was bin ich denn eigentlich? Und ich muss da wahrscheinlich dem Alter von meiner Kinder, also 5 oder so gewesen sein. Und dann sagte sie, naja, wenn du Schokoladeneis isst, was für einen Geschmack hast du auf der Zunge? Und ich sagte, naja, Schokolade. Und wenn du Vanilleeis isst, naja, Vanille. Und das fand ich, oder finde ich heute noch ein sehr schönes Bild, weil, ich esse immer noch sehr gerne Eis. Und B, beschreibt es halt also doch recht nah an der kindlichen, aus der kindlichen Perspektive und empowert halt auch das Kind.
Wo sie dann für sich sozusagen gesagt haben, okay, ich habe einfach beides und beides Superkugeln oder was?
Für mich war das damals, ja, ich habe beides und das war für mich ein Gewinn. Ne? Also andere können halt nur eine Eiskugel stecken und ich kann gleich zwei. Jetzt bei meinen eigenen Kindern habe ich das halt auch recht früh erlebt, dass sie halt schon mit, wie weit war meine Kleine, 2,5, zu mir gekommen ist und gesagt hat, Mama, wenn ich groß bin, kriege ich dann auch so schöne weiße Haut wie du. Schöne.
Das heißt, ihre Tochter ist dunkler als er.
Ein bisschen dunkler als ich, ja. Und es hat mich nicht gewundert. Ich habe es schon erwartet, dass das irgendwann kommt. Aber ich hatte es, glaube ich, nicht so früh auf dem Schirm oder wollte es nicht so früh auf dem Schirm haben. Und wir haben dann durch unterschiedlichste Kinderliteratur, durch Gespräche, konnte ich sie dann auch empowern. Also heute ist sie diejenige, die mir erklärt, dass sie ja die schönere Haut hat und sich wohlfühlt in ihrer Haut. Das ist mir ja wichtig. Ja.
Haben Sie bei Ihren Kindern dann auch das, Tochter und Sohn, richtig?
Richtig.
Bei Ihren Kindern dann auch das Eisbild nochmal benutzt, das Schokoladen- und Vanilleeis?
Nee, das hatte ich nicht, das hatte ich komischerweise nicht benutzt.
Erinnern Sie es oder hat es Ihnen Ihre Mutter oder andere vielleicht erzählt, war das damals, schlimmer ist vielleicht ein doofes Wort, aber war es damals ein noch stärkeres Erleben, weil bei allem Rassismus, der eben bis heute da ist und der irgendwo vielleicht ja auch unterbewusst bleiben wird bei vielen, auch wenn sie es gar nicht wollen. Trotzdem sind wir heute natürlich mit unserer Sprache sensibler. Wir denken über Dinge nach, über die wir damals nicht nachgedacht haben. Also alleine in meiner sozusagen Schulzeit bis heute sind Sachen damals völlig normal gewesen. Dinge, die man sagt, die man heute eben nicht mehr sagen würde. Also das heißt, es haben sich auf der Ebene Sachen verändert. Man schaut zumindest sensibler drauf. Ja, würden Sie sagen, es ist auch weniger deshalb oder eigentlich nicht, sondern man.
Nein, nee, also ich meine, schauen wir uns an die Debatte über Asyl, die jetzt wieder geführt wird, wo Merz Forderungen stellt, die weder mit der Genfer Flüchtlingskonvention übereinstimmen noch mit irgendwelchen europäischen oder Grundgesetzen. Also so, ich glaube, dass es gibt auf der einen Seite mehr Aufklärung, ja. Und es gibt auch Literatur, die es damals nicht gab. Also, dass meine Mutter diese Geschichte sich ausgedacht hat mit den Eis, hat ja auch damit zu tun, dass es weniger Kinderliteratur gab zu dem Zeitpunkt. Jetzt kann ich auf Sachen zurückgreifen. Das heißt, es gibt auf der einen Seite eine starke Aufklärung. Auf der anderen Seite habe ich schon das Gefühl, dass wir von Jahrzehnt zu Jahrzehnt hüpfend immer wieder in solche Debatten hineinrutschen und das nie ganz weggeht. Mein Gefühl ist, dass in den 70er Jahren auch vieles, also einiges wurde wahrgenommen, gerade auch von der ersten Generation, anderes wiederum vielleicht gar nicht so, weil ja auch nochmal eine andere Perspektive drauf war, man war sich nicht sicher, bleibt man, geht man. Also diese Sachen auch eine Rolle gespielt haben. Und dann aber mit der zweiten, dritten, vierten Generation Sachen auf jeden Fall noch mal stärker in den Fokus geraten auch. Und Menschen sich zu Wort melden. Die Frauenbewegung der schwarzen Frauen in den 80er Jahren, da ist auch einfach nochmal ganz viel nach vorne gebracht worden. Und trotzdem hat es ja nicht dafür gesorgt, dass wir kein Rassismus mehr haben, sondern im Gegenteil, also das ist weiterhin fortgeführt worden. Also es gibt Aufklärung, ja. Und wenn jemand möchte, kann er sich auch sehr viel anlesen und lernen. Aber also ich finde, es wird immer beängstigender. Also was ich so ein bisschen komisch finde, ist, also wir sind ein Land, was eine Historie hat und was auch eine Verantwortung für diese Historie hat und auch behauptet, dass sie trägt. Also wir sind das Land, ne, nie wieder. Und gleichzeitig schaffen wir das, Anfang der 90er das Grundgesetz zu ändern und das Recht auf Asyl einzuschränken. Und gleichzeitig finden wir uns heute wieder in solchen Debatten. Also in den 90ern, drei Tage später, war Solingen. Also tatsächlich ist diese Verbindung von, es kommen zu viele Menschen, es sind zu viele Fremde, was ja das alles so ein bisschen assoziiert, mit dem, damit können wir den Rechtsextremismus bekämpfen, schon immer eine große Lüge geworden.
Ja. Also Teile vielleicht sogar, die damals bei allen Schwierigkeiten, die Gastarbeitergeschichte in den ersten Jahren gehabt hat, wo man dann später mal gesagt hat, hat nicht alles gut funktioniert, hat nicht unbedingt zur Integration beigetragen, dieses wirkliche Willkommen ist nicht da gewesen und trotzdem vielleicht in Teilen sogar ja besser gewesen als heute, wenn man anschaut, sich dass der millionste Gastarbeiter hat ein Moped bekommen. Da habe ich von Ihnen natürlich auch irgendwie in einem Interview gehört, ja, das ist, klingt natürlich irgendwie gleich schon mit nach dem Motto, damit er dann auch irgendwann wieder fahren kann. Was hat die, ich weiß nicht, wie vielste war, gab es ein Pendant bei den Gastarbeiterinnen?
Ja, es gab den tragbaren Fernseher.
Ah, okay, tragbar. Mhm. Für die wievielste?
Ich glaube, das war die, ich weiß es nicht genau, okay. Ich will jetzt alles falsch sagen. Okay. Ich glaub,
aber
es war eine Frau.
Ja, wir reden von mehreren Hunderttausend. Mhm. Ja. Das heißt, waren vielleicht dann doch damals so ein paar Dinge ja, entspannter als die Diskussion, die wir heute haben oder in diesen Zeiten gerade haben.
Naja, wir sind ja schon, also die Diskussion, wir haben ja zwei Diskussionen. Wir haben zum einen die Asyldiskussion, zum anderen haben wir aber auch die Diskussion um Fachkräfte, die uns fehlen. Mhm. Und ich denke, dass Fachkräfte, wenn wir Fachkräfte haben wollen, auch nur dann kommen, wenn sie das Gefühl haben, hier willkommen zu sein. Das hat dann schon was damit zu tun, also mit Bürokratie, mit welche Möglichkeiten werden meinen Kindern, meiner Frau, meinem Ehemann etc. geboten, meiner Freundin, meinem Freund. Und da glaube ich, also so richtig sind wir da auch noch nicht auf einem. Also wir wiederholen da so ein bisschen ein paar Sachen. Ne? Also es sind wieder diese zeitlichen Begrenzungen, dieses, also da ist nicht das, also man lernt nicht so richtig aus den 70er Jahren.
Also ist Arbeit wirklich so eine, ja, ein Kernding für Integration?
Ach, das mit der Arbeit.
Also stellen wir uns schöne Arbeit vor.
Ja, also natürlich ist Arbeit ein Teil eines Lebens, weil es ist, jeder Mensch möchte in irgendeiner Form eine gewisse Lebensform leben. Und dazu brauche ich sicherlich Finanzen, das heißt, ich brauche auch Arbeit. Und im besten Fall finde ich mich aber auch und blühe auch auf in meiner Arbeit. Und auf der Arbeit lerne ich Menschen kennen, auf der Arbeit kann ich Freundschaften schließen. Von daher glaube ich, ist es schon ein wichtiger Bestandteil unser aller Lebens irgendwie. So, und aber sicherlich auch, also wenn ich überlege, also Menschen, die in ihren Heimatländern Ingenieure waren und jetzt hier von Jobmaßnahme zu Jobmaßnahme weitergetragen werden, dann ist das natürlich auch nicht befriedigend. Mhm. Also die sagen dann, also das habe ich als Beauftragte damals erlebt, die sagen mir dann, Frau Tank, es kann doch nicht sein. Sie sagen, sie brauchen uns und jetzt gehe ich schon wieder in diese gleiche Maßnahme hinein. Mhm. Ich habe das doch schon und das habe ich doch auch schon. Ja, also ich denke, Arbeit ist schon ein wichtiger Punkt in unserem Leben. Ob das für die Integration wichtig ist, weiß ich nicht, aber ich glaube einfach für den Menschen ist es wichtig.
Ja. Günter Tank sagt das, aber auch mit dem zweifelnden Blick auf Arbeit.
Ja, das ist jetzt ein Luxus, den ich mir leisten kann.
Sie ist Autorin, hat Die Optimistin geschrieben über Optimismus, Optimistin. Diesen Begriff würde ich gleich noch gerne ein bisschen nachdenken. Aber wir hören noch einen Song erstmal. Erkin Koray, Çöpçüler. Kenne ich nicht. Passt das jetzt oder passt der da gar nicht?
Çöpçüler hat was mit Liebe zu tun. Und das sind die Straßenfeger, die Liebe wegfegen praktisch. Çöpçüler ist ein Lied aus meiner Jugendzeit auch. Und es ist auch ein Lied, was mich und meine Mutter sehr stark begleitet. Also wenn wir das hören, dann, also wir können auf der Straße tanzen, bei Schnee, Sonne, Regen, ganz egal, wenn wir irgendwo in einem Raum sind. Ein Lied, was uns verbindet.
Morgens wird
die Liebe weggefegt.
Wo wird die hingefegt?
Schauen wir mal. Das weiß keiner.
Aber den Song hören wir jetzt von Erkin Koray Cepciler. Ein Song von Erkin Koray Cepciler, mitgebracht von Gün Tank, die ein Buch geschrieben hat über Frauen, die als Gastarbeiterinnen in den 70er Jahren gekommen sind, wie ihre Mutter. Und dieses Buch heißt Die Optimistinnen. Was macht die Frauen in ihrem Buch, die ja reale Vorlagen haben, was macht diese Frauen zu Optimistinnen?
Also die Frauen, die ich in dem Roman beschreibe, arbeiten in Fabriken, also sprich erst in der Porzellanfabrik, dann später bei dem Automobilzulieferer Pierburg. Die sind sehr politisch, sehr selbstbewusst, haben Ideale. Und ich glaube, dass also diese Ideale, eine Idee haben, einen Traum haben, das hat schon was mit Optimismus zu tun. Würde aber auch gleichzeitig sagen, sie sind sehr realitätsbewusst, weil vorhin hatten Sie die Frage gestellt, sind Sie RealistInnen oder Optimistin oder Pessimist? Ja, genau. Ja. Und ich glaube auch als OptimistIn braucht es auch einen gewissen oder gibt es auch eine gewisse Realitätssinn, mindestens in meiner Denke, in meiner Philosophie. Weil das andere wäre dann, das wäre ja nur ein reiner Traum. Und das, dass dieser Optimismus hat halt was mit einem Traum, aber auch eine gewisse Realität. Also überlegend, wie kann ich diese Idee, die ich habe, diese Ungerechtigkeit, die ich sehe, verändern. Und das machen die Frauen. Also das machen sie in der Oberpfalz noch, in der Porzellanfabrik, durch einen Brief, den sie eigentlich nie schicken, sondern der dann irgendwie beim Chef landet, wo sie Forderungen eigentlich an den Bürgermeister stellen für bessere Wohnverhältnisse und entsprechend durch diese Veröffentlichkeit wird das Ganze dann erst bekannt und dann verändern sich die Wohnverhältnisse. Mhm. Das haben die aber auch in Pierburg gemacht. Also Pierburg, Automobilzulieferer, es gab die Leichtlohngruppe 1 und 2 eine ganze Weile.
Dann Leichtlohngruppe.
Leichtlohngruppe, das war ein Tarif, der explizit, offiziell nicht explizit für die Frauen, aber dann doch explizit angewandt wurde für die Frauen. Leichtlohngruppe bedeutet leichte Arbeit und deswegen weniger Gehalt.
War vermutlich nicht immer leichte Arbeit.
Nein, das bestimmt nicht. Also ja. Gerade, also so vielleicht auch bei Feinarbeiten, ne? Das geht unheimlich auf Rücken, Schulter, Augen und Fingerfertigkeit. Also wenn man so elektronische Kleinstsachen, also genau, diese Frauen haben sich dann in Pierburg, also man muss sagen, 1973 war das Jahr der sogenannten wilden Streiks. Wilder Streik bedeutet, dass das nicht über die Gewerkschaft gelaufen ist, sondern dass da sich Menschen zusammengesetzt haben und gesagt haben, also aus dem Betrieb, das funktioniert so nicht.
Ein Streik, so wie ich mir den als Kind immer vorgestellt habe, bevor ich das mit den Gewerkschaften gehört habe.
Wie auch in vielen anderen Ländern eigentlich ist. Also die haben halt gesagt, ne, das funktioniert so nicht und deswegen wehren wir uns. Und das haben diese Frauen auch gemacht. Und die haben mehrere Tage gestreikt. Erst waren das ganz wenige Frauen, es sind dann immer mehr geworden. Polizei kam, es gab sehr unschöne Szenen wie das Waffenziehen eines Polizisten gegenüber streikenden Frauen, die ohne jegliche, also ja, die haben keine Waffen, nicht angreifend. So, und aber im Endeffekt haben die Frauen es geschafft, dass sie sowohl die Facharbeiter auf ihre Seite geholt haben, und sprich also durch die Solidarität auch von unterschiedlichen Organisationen in Pierburg oder um Pierburg herum, dass sie erfolgreich gekämpft haben und haben, also die Leichtturmgruppe wurde abgeschafft. Und das war der erste Betrieb, soweit ich weiß, in der ganzen Bundesrepublik, wo es keine Leichtturmgruppe mehr gab. Da war wirklich das eine deutsche Geschichte geschrieben worden eigentlich, wenn man so möchte.
Also in diesem Fall eben kein passiver Optimismus, sondern ein kämpferischer Optimismus. Kann man sagen, da haben die Optimistinnen in ihrem Buch und die realen Vorlagen teilweise recht behalten mit ihrem Optimismus.
Ja, weil die Form von Optimismus sowohl Realität als auch Traum miteinander verbinden konnte. Mhm. Und vor allem, ich glaube auch, weil da ist unheimlich viel Liebe im Spiel. Also das ist eine ganz andere Art auch zu kämpfen. Die haben gesungen, die haben getanzt, die haben zusammen gegessen. Also da ist muss eine ganz andere Stimmung gewesen sein. Und wenn man sich heute noch Bilder anschaut oder Videoausschnitte, dann kann man das ja auch zum Teil sehen. Das hat natürlich eine Dynamik, eine Kraft dann auch, die...
Ja, was bewegt hat. Würden Sie denn von sich selber sagen, ich bin eine Optimistin, oder... Denken Sie nie drüber nach. Vielleicht stellt man sich diese Frage ja gar nicht. Aber ich habe sie jetzt von allen, die uns zuhören, gestellt. Ich würde sagen, das kommt drauf an, aber schon eher Optimist.
Ja. Ja, ich denke auch. Also ich bin
aber mehr so passiver Optimist, nicht so kämpferisch, sondern glauben, das wird schon alles.
Ich würde sagen, ich bin eine Optimistin, die mal etwas müder ist und mal etwas kämpferischer ist.
Aber Optimistin ist dann für Sie schon positiv besetzt. Ich habe mich das nämlich in der Vorbereitung gefragt, dass es gibt ja häufig auch diese, dann kann man sagen, das ist blauäugig, gutgläubig, naiv, das sagen die Realisten zu den Optimisten vielleicht oder die Pessimisten, aber für Sie ist Optimistin gut besetzt.
Das ist was Positives, ja. Auf jeden Fall. Also ein bisschen Naivität würde uns allen ganz gut stehen.
Die Zwischentöne im Deutschlandfunk heute mit Günter Hank, die über Optimistinnen geschrieben hat. Brauchen Sie das auch für Ihre Arbeit? Hilft Ihnen das, dieser Glaube, auch wenn, Sie haben es vorhin beschrieben, die Ressourcen für die Integrations- oder jetzt die Arbeit für Menschen mit Behinderung, Inklusionsarbeit, die Ressourcen sind nicht da, die Mittel sind nicht gut genug. Sie müssen trotzdem das umsetzen, was gewollt ist. Hilft Ihnen Optimismus da?
Der spendet mir Kraft auf jeden Fall. Also ich habe als Integrationsbeauftragte damals 200% gearbeitet. Das heißt, ich saß auch nachts am Küchentisch mit aktiven Menschen aus Organisationen und wir haben Anträge geschrieben. Mhm. Das kann ich heute nicht mehr, allein auch durch die familiären Zuwachs, den wir haben. Aber auch, das war schon eine sehr, sehr anstrengende Zeit auch gleichzeitig. Aber wir haben immer dran geglaubt und wir haben sehr viele Projekte realisieren können. Und das natürlich hat man verändert nicht die Welt, aber man geht kleine Schritte. Und wenn ich sehe, dass heute noch so ein paar Sachen, die ich damals unterstützt habe, in der ein oder anderen Form weitergetragen werden, dann denke ich so, hey, cool, dass du da abends noch am Küchentisch saßt und Anträge geschrieben hast. Ja, und es hat ja auch Spaß gemacht. Also man macht das ja nicht irgendwie aus dem Zwang heraus, sondern es hat Freude gemacht. Also man hat gelacht. Aber man war optimistisch, dass es klappt. Und es hat geklappt.
Haben Sie da...
Nicht immer, aber fast immer.
Haben Sie da so eine konkrete Geschichte, die Ihnen einfällt, wo Sie sagen, das war die Aufgabe irgendwie, die wir schwierig, aber dann doch gemeistert haben?
Also ich habe im Bezirksamt diese Veranstaltungsreihe Crosskultur ins Leben gerufen. Die gab es damals nicht. Die ist einen Monat im November, Dezember. Die gibt es jetzt immer noch. Crosskultur hatte das Ziel, Menschen mit Einwanderungsgeschichte, mit Migrationsgeschichte, die im Kulturbetrieb aktiv sind, sichtbarer zu machen. Also sprich mit Theater, Kino, Lesungen etc. Und gleichzeitig die Vereine und aber auch die Verwaltung sich gegenseitig näher zu bringen. Und wir haben zum Beispiel im Rahmen dessen, also es gibt zwei größere Projekte, die, also wo wir viel Zeit reingegeben haben und aber auch mit sehr viel Liebe. Das eine ist das Network Inclusion Leadership Seminar, wo wir bundesweit junge Menschen of Color zusammengebracht haben. Sie aber auch mit Menschen bekannt gemacht, mit Stiftungen. Also das, was man so als Networking bezeichnet. Das läuft zum Beispiel derzeit weiter. Das ist jetzt, der Name hat sich geändert, aber es läuft weiter in ähnlicher Form bei den neuen deutschen Organisationen. Und das ist schön zu sehen. Und zum anderen aber auch diese Gruppe, also es waren, ich glaube, 4 oder 5 Jahre hintereinander, dass wir es gemacht haben. Und es gab dann auch mal ein Vernetzungstreffen von allen. Diese Gruppe existiert noch. Sie unterstützen sich schon noch gegenseitig. Die sind noch in Kontakt und ich merke das halt nur über mögliche WhatsApp-Nachrichten oder wenn man mal sich sieht. Da ist wirklich verhältnismäßig, würde ich sagen, aktives Potenzial, was sich stärkt gegenseitig. Das war das eine. Und dann habe ich mal mit Gangway Schöneberg haben wir gemeinsam, also Gangway ist ein Verein Straßensozialarbeit, haben wir einen Austausch gemacht mit unseren Partnerstädten, und zwar Naharija in Israel und mit Mersin in der Türkei und halt wir, unser Bezirk mit den Jugendlichen. Und diese drei Gruppen sind zusammengekommen in allen drei Ländern einmal. Und wir haben Kultur genutzt wieder, Musik, ne? Und da ist sehr viel musikalischer Austausch gewesen, aber auch politischer, inhaltlicher Austausch. Und soweit, dass zum Beispiel ich aus Israel, ich glaube, das war, als ich gerade schwanger war, dann schon nochmal eine Anfrage bekommen habe, ob ich nicht ein Unterstützungsschreiben für ein Projekt, was sie gerade machen, wo sie das Zusammenleben von israelischen Palästinensern und Jüdinnen stärken wollen, ob ich da nicht ein Letter formulieren könnte. Also da ist, das meine ich mit, dann kommt noch irgendwas danach. Das ist das, was, wo ich dann denke, hey,
bringt was, bewegt
es
was.
Ist, also hast du es nicht ganz umsonst gemacht. Es war nicht nur ein we see each other und dann war es das, sondern und wenn das nur irgendwie 1-2 Menschen sind, die irgendwas weitertragen, da wird was weitergetragen.
Also Menschen zusammenbringen und Austausch, Begegnungen, das ist ein Thema, was uns zu Ihren Plänen bringt, die noch anstehen. In den kommenden Monaten gibt es sicher auch eine Menge neue Begegnungen. Sie werden nach Istanbul gehen, sprechen wir gleich noch drüber. Hören vorher aber etwas, was jetzt nicht unbedingt nach Istanbul führt. Tonsteine scherben, der Traum ist aus. Warum, Güntank, ist der auf Ihre Auswahl?
Teenagerzeit. Also Tonsteine scherben haben mich begleitet auf jeden Fall in den Jahren und immer noch. Also ich höre sogar mit meinen Kindern jetzt noch die Scherben. Und das Optimismus, um das mal wieder zu verbinden mit der Frage, die wir noch zu Anfang hatten.
Obwohl er heißt, der Traum ist aus. Das klingt so gar nicht optimistisch.
Aber ich werde alles geben, damit der Wirklichkeit wird.
Tonsteine scherben. Hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk.
Ich hab geträumt, der Winter wär vorbei. Du warst hier und wir waren frei. Und die Morgensonne schien. Es gab keine Angst und nichts zu verlieren. Es war Friede bei den Menschen und unter den Tieren. Das war das Paradies. Der Traum ist aus.
Wirklichkeit wird, aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird.
Die Zwischentöne im Deutschlandfunk heute mit Güntank, die gerade erzählt hat, dass sie auch in ihrer Arbeit als Integrationsbeauftragte und Beauftragte für Menschen mit Behinderung ja doch so ein bisschen Optimismus hat, dass da auch Sachen, die sie auf den Weg gegeben hat, eben auch bleiben und weiter wachsen. Sie bleiben jetzt demnächst erstmal nicht hier in Berlin, sondern gehen nach Istanbul für ein paar Monate und haben so ein Stipendium. Tarabia heißt diese Kulturakademie, wo sie hingehen, um da dann was zu tun.
Ja, zu recherchieren, mir eine Struktur zu überlegen für einen möglichen zweiten Roman, den ich, der mir so im Kopf schwirrt. Und auch einfach nochmal Interviews zu führen, Gespräche und vielleicht auch zu schreiben. Mhm. Also Tarabia ist nicht nur für die Literatur, sondern das sind unterschiedliche Kulturschaffende, die da zusammenkommen. Und das Schöne an Tarabia ist, und das war auch der Grund, warum ich mich da beworben hatte, dass sie auch eine Offenheit für Familie, also dass die meisten Stipendien, ist das Problem, sind für Einzelpersonen gedacht. Mhm. Also ich würde jetzt, also ich würde sagen, für also einen männlichen Autoren, der die Kinder bei seiner Frau lassen kann und dann für 2-3 Monate einfach mal weg ist.
Mhm. Wie ist das denn, wenn man diese Zeit bekommt? Gibt es da irgendeine Vorgabe, in welche Richtung oder ob es Bezüge geben muss? Oder könnten Sie auch sagen, ich arbeite an einem Buch, was sich, keine Ahnung, Bonbonfabriken in San Francisco widmet? Also ist das ganz offen oder muss es irgendeinen Bezug zur Türkei, zu deutsch-türkischem Austausch geben, irgendwas?
Es gibt zwei Möglichkeiten. Also das eine ist, man kann halt ein Projekt machen mit jemandem vor Ort oder man kann sich als Einzelkulturschaffender bewerben auf ein Stipendium und dann kriegt man dort eine Wohnung gestellt, kriegt halt das Stipendium und kann sich wirklich nur auf diese Arbeit konzentrieren und nicht nebenbei noch Tätigkeiten nachgehen, die man braucht.
Gut,
Brot auf dem Tisch zu haben.
Ja, also da kommt man ihnen entgegen, aber für die Kinder ja, mussten sie dann auf jeden Fall einen Kita-Platz besorgen. War sicher auch nicht so leicht.
Kita ist nochmal eine ganz andere Geschichte in Istanbul, das war mir nicht so bewusst. Also wir sind ja dann doch, also oder ich bin in Berlin, wo wir dann für unsere Kita-Plätze eigentlich nichts bezahlen müssen, doch etwas verwöhnt. Mhm. Und Kitas in Istanbul sind sehr teuer. Das ist schon nochmal eine ganz andere Geschichte. Das können sich dann auch nur bestimmte Berufsgruppen leisten. Und ja, wir kriegen da auch ein bisschen Unterstützung noch zusätzlich. Aber da habe ich schon gestaunt. Mhm. Also das sind Preise... wo ich denke, also ich würde behaupten wollen, ich verdiene nicht schlecht, aber...
Haben Sie so eine Größenordnung?
Also man muss pro Kind schon um die 700 Euro rechnen.
Ah.
Und das sind dann, je nachdem wie viele Kinder man hat, dann, also sagen wir, also hängt vielleicht auch nochmal von Bezirk zu Bezirk ab. Also das können dann auch vielleicht 500 mal sein. Schule allgemein, Privatschule in der Türkei ist sehr teuer. Also man... finanziert die Zukunft des Kindes recht früh schon.
Dann ist natürlich wirklich das die Insel der Glückseligkeit in Berlin, gar nichts zu bezahlen und die Situation hier so zu haben. Die beiden freuen sich vielleicht trotzdem oder sind sie eher pessimistisch? Wie sind die unterwegs?
Die freuen sich total. Die finden das spannend. Die haben ein Foto von dem Haus gesehen, in dem wir sind. Also liegt sehr schön, Tarabia. Wir sind dann in der Nähe von einem Wald. Dann ist das Wasser gleich da. Also es ist alles irgendwie sehr romantisch und ruhig. Also ich glaube, die beste Atmosphäre, um wirklich in sich zu gehen und zu arbeiten.
Mhm. 5 sind die beiden.
5 geworden.
Romantisch und ruhig ist jetzt nicht sowas für die beiden 5-Jährigen. Die
wollen nee, sich aber, ja der Wald. Der Wald.
Und sind dann sprachlich auch gefordert, weil, habe ich das richtig im Kopf, Sie mir erzählt haben, dass die beiden Türkisch nicht sprechen.
Sie verstehen Türkisch? Also ich habe mit denen Türkisch gesprochen, als sie, das erste Jahr sowieso. Und dann, als die Kita kam, war die deutsche Sprache sehr dominant, muss man sagen. Also sie verstehen Türkisch, weil die Großmutter spricht Türkisch. Aber sie sind halt sehr redegewandt im Deutschen. Und sie haben auch einen sehr, finde ich, ich weiß nicht, ob man das als Mutter sagen kann, aber einen sehr großen Wortschatz mittlerweile halt im Deutschen. Und diesen Wortschatz haben sie halt nicht in gleicher Form im Türkischen. Also sie können ein paar Begriffe sicherlich sagen, aber sie haben halt nicht diesen gleichen Wortschatz. Und ich glaube, dass das auch schon dazu führt, dass man so ein bisschen aufgeregt ist mit 5 Jahren. Aber ich glaube auch, also wenn ich mich erinnere, ich habe mit so vielen Kindern gespielt und gesprochen, ohne jemals die Sprache verstanden zu haben, die sie gesprochen hatten. Und es hat funktioniert.
Mhm.
Und
dann haben die beiden ja sich auch. Das.
Die beiden haben sich. Also ich glaube, also sie freuen sich auf jeden Fall. Das, mhm. Also das merkt man schon. Aufgeregt, aber auch Freude ist da.
Mhm. Super. Weil für sie ist Istanbul auch sowas wie ein Sehnsuchtsort, eine besondere Stadt. Sie haben da studiert und von gesagt, sie haben eine Liebe für Istanbul entwickelt.
Ich habe in Istanbul, also obwohl das irgendwie also so eine Riesenstadt ist und also im Vergleich ist Berlin so ein kleines Dorf, aber ich habe da immer Ruhe gefunden.
Mhm.
Also ich habe die schönsten Erinnerungen, was die Kindheit angeht, in den Sommerferien dort, was so das Spielen angeht, mit Freunden vor Ort, die sind da. Ich habe sehr schöne Erinnerungen an meine Zeit an der Universität und ich habe auch mit den meisten Freundschaften, die ich damals hatte, immer noch Kontakt, intensiven Kontakt. Und es ist einfach eine schöne Stadt. Also ich hatte immer das Gefühl, ich konnte durch die Stadt gehen, konnte, wenn ich den Bedarf hatte, ruhen, aber auch gleichzeitig, wenn ich den Bedarf hatte, auszuflippen, auch ausflippen. Oder halt, wie gesagt, als Kind, wenn ich spielen wollte, auch spielen. Das war irgendwie so ein bisschen das, was ich immer mit Istanbul verbunden habe. Ja.
Dann wünsche ich Ihnen da eine sehr, sehr gute Zeit. Demnächst geht's los für Güntank. Eine Zeit in Istanbul, ja, um vielleicht an einem neuen Buch zu arbeiten. Wir haben gesprochen über das, was Sie in Die Optimistin verarbeitet hat, welche Geschichten da reinfließen und wie das mit Ihrer Arbeit heute auch zusammenkommt. Ich danke Ihnen sehr für die Zeit hier im Deutschlandfunk.
Ich danke Ihnen. Es war ein wunderschönes Gespräch.
Danke Ihnen fürs Zuhören. Die nächsten Zwischentöne in der kommenden Woche oder ja, als Podcast eben, wann auch immer Sie das hören. Der Schriftsteller Norbert Scheuer, der hat einen literarischen Ort geschaffen in der Eifel und hält das als Spiegel vor die Welt. Können Sie in den nächsten Zwischentönen hören, Güntank? Können Sie sich das vorstellen, was sich da in der Eifel spiegelt? Kann man die ganze Welt in einem kleinen Städtchen in der Eifel spiegeln?
Es kommt darauf an, was man in sich selbst spiegelt.
Dankeschön. Noch eine letzte Musik von Ezginin Günlü, Seni Düşünmek Güzel Şey. Warum ist der dabei?
Das ist ein Gedicht von Nazım Hikmet.
Mhm.
Und Ezginin Günlü habe ich sehr intensiv gehört, als ich in Istanbul studiert habe. Nazım Hikmet hat mich mein ganzes, also seitdem ich lesen kann, eigentlich immer schon begleitet. Auch da geht es wieder um Liebe. Alles dreht sich um Liebe. Aber halt mit sehr viel Ruhe. Und ja, Ezgin Günlü, die haben verschiedene Musikstücke, die wir auch oft genutzt haben, damals im Studium. Wir haben viel fotografiert für so Ausstellungen und so. Aber das ist ein Titel, der mir sehr nahe geht.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.